Ich bin ja einige Irrwege, hätte ich fast gesagt, schon gegangen, bis ich dann im HR gelandet bin. Weil natürlich muss ich erstmal fragen, wer sind wir denn überhaupt? Was macht uns denn aus? Ja, aber wenn du immer was Neues machst, dann kannst du als Person wirken, aber hast du ein Thema, das dich begleitet?
Herzlich willkommen zu Let's Talk People. Der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel. Spannende Einblicke in das People-Management Ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfood Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute zu Gast Stefan Scheller. Stefan ist HR-Influencer, Gründer von persoblogger.de und der Host des Podcasts Your HR Stage. Er hat sich als Keynote-Speaker und Experte in den Bereichen Employer Branding, Personalmarketing und New Work etabliert und ist eine führende Stimme in der HR-Szene. In seinem Podcast gibt er Unternehmen und Persönlichkeiten aus der HR-Welt die Möglichkeit, ihre Themen einer breiten Zuhörerschaft vorzustellen. Lieber Stefan, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und wir einmal mehr ins Gespräch gehen können.
Vielen Dank, liebe Gina. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Es ist ja so, dass wir immer mit unserem Impulsspiel starten. Das bedeutet, ich würde dir gleich Fragen stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du hast dann nochmal 2-3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden, was von beiden du wählen möchtest. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Dann geht's los. Podcast oder Blog?
Blog.
New Work oder Tradition?
Eindeutig New Work.
People Analytics oder Bauchgefühl?
People Analytics.
Purpose oder Profit?
Purpose ist toll, Profit muss aber sein. Trotzdem sage ich Purpose.
Okay. Diversity oder Cultural Fit?
Diversity, das schließt sich gar nicht aus.
Ich habe irgendwann mal gelernt, dass es dann ja auch mittlerweile mehr hingeht zu dem Thema Cultural Ad.
Also, dass man gar nicht ja, von also die Frage ist, was braucht die Kultur? Und wenn die Kultur, was in der Regel der Fall ist, Diversity braucht, dann ist das eben der Fit.
Ja, genau. Was braucht sie? Und ich finde auch, was hält sie aus? Also man probiert ja dann irgendwie da verschiedenste Diversity-Strategien zu implementieren, aber man muss genauso auch schauen, meiner Erfahrung nach, wofür ist das System und die Menschen überhaupt bereit? Aber das kannst du nicht einfach so auf jedes Unternehmen gleichermaßen irgendwie überstülpen.
Das hast du recht, da hast du absolut recht, ja.
Sind wir schon sehr rein. Was mich ja aber total interessieren würde, Stefan, du bist ja wirklich Pionier in der HR-Szene. Und mit persoblogger.de hast du ja wirklich auch eine beeindruckende Plattform geschaffen und aufgebaut. Und mich würde mal interessieren, wie hat das alles seine Ursprünge gefunden? Also was hat dich an dem Thema HR besonders gereizt, interessiert und wie bist du da gelandet?
Ich bin ja einige Irrwege, hätte ich fast gesagt, schon gegangen, bis ich dann im HR gelandet bin, 2012. Ich bin ja derjenige, der immer Kindergärtner werden wollte, dann erstmal Jura studiert hat. Ja, nach 8 Semestern, 2 Prädikatsstaatsexamen, nur um wieder festzustellen, na Stefan, du bist überhaupt gar nicht der typische Jurist. Willst du gar nicht machen, ja, das heißt, auch da schon wieder so ein Schwenk drin, bei der DATEV angefangen vor 25 Jahren im Außendienst und habe dann Kanzleien beraten, also auch überhaupt nichts mit HR, bin dann weiter über Vertriebsinnendienst, plötzlich als Teamleitung im Produktmanagement unterwegs gewesen und all diese Dinge haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass irgendwo bei mir gefühlt innerlich so eine Lücke, so eine, ja, wie soll ich denn sagen, es hat mein Herz noch nicht ganz erfüllt. Das heißt, ich habe immer irgendwas nebenher gemacht, als Hochzeitsfotograf, was auch immer. Und dann bin ich raus aus diesem Thema und habe dann aufgrund einer persönlichen Anfrage meines lieben Kollegen Christian Kaisers, der mich in den HR-Bereich Personalstrategie holen wollte, aufmerksam geworden, dass dieses Thema Employer Branding eigentlich ein ganz cooles Thema ist. Also ich war schon immer begeistert vom Arbeitgeber, selbst wenn die Tätigkeiten manchmal nicht ganz so mein Herzblut in Wallung gebracht haben, aber vom Arbeitgeber war ich von Anfang an überzeugt. Also eigentlich beste Voraussetzung, um dann hinterher so als erster Arbeitgeber-Markenbotschafter aktiv zu werden.
Okay, wow. Also ich finde das ja immer total schön, wenn man so richtig das Gefühl hat, man wird da so hingezogen, ne? Sodass man so richtig merkt, ey, das ist meine Leidenschaft. Und sich selber, finde ich, auch den Raum dafür zu geben. Weil wie oft ist das so, man ist dann in einem Job drin und auch je nach äußeren Umständen und welche Privilegien man vielleicht auch für sich hat, ne, kann ich irgendwie nochmal einen Jobwechsel machen, ob jetzt finanziell oder der Rückhalt in der Familie.
Richtig.
Ist das überhaupt möglich, diese Möglichkeiten zu haben? Ist ja total schön und total toll. Und dann auch den Mut, ne, sich das zu trauen, da nochmal irgendwie abzuweichen, nicht zu sagen, nee, jetzt hier, ne, ich brauche irgendwie den roten Faden und das war doch immer so und jetzt muss ich, das habe ich jetzt einmal gemacht, dabei muss ich jetzt bleiben.
Ja, das war noch nie mein Lebensmotto. Also ich habe in meinem Leben schon sehr viele, ich will ja nicht sagen radikale Veränderungen hingelegt, aber doch starke Veränderungen. Und das sieht man erstmal immer gar nicht. Man hört 25 Jahre Dativ, denkt man, boah, naja, ne, der ist ja immer gemütlich irgendwie in einem Unternehmen unterwegs. Aber was dann intern alles drin war, auch die verschiedenen Rollen von Mitarbeiter, Führungskraft, Teamleitung, dann Projektleitung, jetzt Fachberatung. Also auch da im Prinzip alle Karrierewege irgendwie mal so durchgetestet gefühlt und jetzt bin ich quasi auch ganz gut angekommen.
Was war denn für dich so eine der stärksten Veränderungen, die du mal mitgemacht hast? Also für dich vielleicht auch so im Kontext mit deinem eigenen Business mit persoblogger.de?
Da fand ich jetzt gar nicht so sehr, aber doch, es gab schon eine große Umstellung, da hast du recht, ja. Und zwar war das, als ich nach 5 oder 6 Jahren des wirklich persönlichen Blogs, deswegen heißt ja auch der Markenname noch persoblogger.de, da steckt ja Blog drin und ich bin der Persoblogger. Und irgendwann haben die Menschen gemerkt, hey, da entsteht was, was sehr viel Reichweite hat, was die Menschen erreicht und die wollten Teil des Ganzen sein. Und jetzt habe ich gesagt, naja, ist das auf einem persönlichen Blog denn möglich, dass Leute Gastbeiträge machen, ja, einfach selber auch sich in die Sichtbarkeit bringen. Und das habe ich dann mal gemacht und dann kamen die Nächsten an und sagen, sie wollen das auch. Und dann war dieser Zeitpunkt da, wo sie sagen, so, jetzt hast du eigentlich keinen Blog mehr. Wenn du jetzt damit anfängst, dann musst du das irgendwie umdefinieren. Und dann habe ich das Ganze für mich als HR-Portal oder HR-Praxis-Portal definiert, habe auch meinen Scope aufgemacht, eben nicht mehr nur Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, wo ich selbst eine große Expertise habe, sondern Gesamt-HR. Ja, und dann fing das im Prinzip an, dass ich mit ganz vielen Menschen, jetzt mittlerweile fast 400 Autorinnen und Autoren, die damit aktiv sind, du ja auch, etwas aufzubauen, was eben kein Blog mehr ist. Aber das war tatsächlich für mich damals schwierig, weil so dieses persönliche Baby, das ist dein Blog, ja, und jetzt hast du irgendwie gefühlt so ein anonymes Portal. Das war meine Angst damals, das hat sich aber nicht bewahrheitet. Es gibt ja gar keinen Grund, Angst zu haben, sondern der Erfolg ist eigentlich trotzdem oder gerade deswegen weitergegangen.
Ja, total spannend. Was ich mich gerade noch direkt gefragt habe, was meinst du denn, was braucht es für Eigenschaften, um auf so Veränderungen oder ich sag mal, wenn man es modern ja auch bezeichnen möchte, auf Change zu reagieren? Was meinst du, welche Eigenschaften sind da wichtig, dass man da irgendwie mitgehen kann, Chancen sieht, erkennt?
Ja, ich glaube, das war für mich auch ein ganz starker Lernprozess, aber ich habe in meinem Leben immer mutige Entscheidungen getroffen, obwohl ich im Grunde meines Wesens ein eher ängstlicher Typ bin. Ja, und das hat auch ganz viel mit meiner Erziehung zu tun. Da kann man jetzt nicht so sehr in die psychologische Kiste greifen, aber ich kenne diese Erklärungen alle. Und für mich war den Mut, etwas anzupacken, Ungewissheit zu ertragen, immer so eine Art Challenge für mich selbst. Die wollte ich auch eingehen, ja. Und wenn es dann 2 Möglichkeiten gab, dann war ich ganz oft in der Situation, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal diesen Weg, ich mache das einfach, ja, und ich gucke mir das an. Das klingt jetzt im Nachhinein alles so leicht. Es war immer sehr, sehr schwer, aber in den allermeisten Fällen habe ich gemerkt, immer wenn ich mich entschieden hatte, Dinge zu verändern, über meinen Schatten zu springen, Neues auszuprobieren, haben sich völlig neue Welten ergeben. Und irgendwann lernst du quasi durch diese Erfahrungen, hey, da ist bislang erstens das immer alles gut gegangen. Ja? Zweitens, du hast neue Themen entdeckt, du hast dich neu entdeckt und letztendlich, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wärst du immer noch nicht im HR-Bereich, ja, wo du ja eigentlich heute gefühlt Star der Soap bist, HR Tag und Nacht, ja, also quasi wirklich nur noch HR ungefähr. Also das ist eine Eigenschaft, und aber diesen Mut, den kannst du dir nicht aneignen, den, glaube ich, musst du manchmal auch erlernen, ja, und durch gewisse positive Erfahrungen dich selbst bestätigen.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ne? Mut, wie soll man Mut lernen?
Nee, das ist kannst ja du nicht.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe gerade so überlegt, ne, man kann sich nur probieren zu überlegen, also das mache ich immer ganz gerne, das hilft mir persönlich dann dabei, mutig zu sein, zu überlegen, wie könnte dein Worst-Case-Szenario aussehen? Mhm. Also was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte?
Ja, ja.
Und dann zu merken, ja gut, okay, selbst das geht irgendwie auch noch. Mhm. Und wenn nur die Hälfte davon eintritt, dann ist irgendwie okay, dann traue ich mich.
Ja.
So, das hilft mir da so manchmal aus meinem Gedankenstrudel dann irgendwie doch raus. Aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt für alle irgendwie hilfreich ist.
Also ich könnte es, glaube ich, nicht, weil ich dann zu viel Energie auf den Worst Case legen will. Ich bin so ein Mensch, der eher immer Energie auf das legt, was er haben möchte, oder den Zustand, der da sein soll, sich schon mal rein zu spüren. Ich glaube da auch, das ist so ein bisschen eine kleine spirituelle Ader quasi, dass das Leben sich auch dorthin bewegt, wo du deine eigene Energie hinfließen lässt. Mhm. Insofern ist es eher das Best-Case-Szenario, auch wenn es vielleicht so ein bisschen eher wie so ein Moonshot erstmal ist, wo man sagt, oh, ja, da denkt jemand groß. Aber es ist trotzdem die Energie, in der ich mich deutlich wohler fühle, als wenn ich mich mit, was kann alles passieren? Das ist diese Angstwelt, aus der ich mich irgendwie auch gefühlt rausentwickelt habe zum gewissen Teil.
Ja, das stimmt. Da muss ich direkt an das Buch denken. Da geht's also, ich weiß jetzt gar nicht den Titel. Ich glaube, auf Deutsch würde es dann irgendwie heißen wie, ne, so selbsterfüllende Prophezeiung. Wie so dieses positive Mindset dann dabei hilft, zu gucken, wo will ich eigentlich hin. Und
ja.
Da ergibt sich das halt auch ein Stück weit.
Ja.
Ja, total schön. Neben all den Themen, die du machst, Stefan, bist du ja auch Keynote-Speaker und hast da sehr viel Erfahrung. Mich würde da einmal interessieren, was sind da so Herausforderungen, die du siehst bei deinen Auftritten, also besonders auch so mit Blick auf die HR-Welt? Gibt es da bestimmte Themen?
Ja, also Herausforderungen gibt es eine ganze Menge. Und die erste ist, immer wenn du gefühlt regelmäßig auf Bühnen stehst und auch an gewissen Orten, Kongressen, Events, so also eine Zukunft Personal, eine Talent Pro oder ähnliches, da bist, dann erwarten die Leute, dass du immer was Neues auch mitbringst, ja. Also klar, die gleichen Gedanken vielleicht, aber irgendwie haben die dieses Gefühl, du kannst ständig total viel Neues bringen. Entweder Innovationen, früher habe ich ganz viel über ganz neue Themen auch geredet. Dann war so eine Phase, da ging es eher um praktische Tipps, ja. Habe ich es geliebt, wenn die Kugelschreiber geklickt haben und alle mitgeschrieben haben oder das Handy hochging, ja, weil sie irgendeine Folie, irgendeinen Slide mitnehmen wollten für sich. Und da ist immer so die große Frage, ja, muss es A immer neu sein? Gibt es nicht Themen, die du bewusst so intensiv spielst, dass du auch vielleicht First Person in Mind bist für dieses Thema? Ja, aber wenn du immer was Neues machst, dann kannst du als Person wirken, aber hast du ein Thema, das dich begleitet? Ich hatte jetzt das Problem nicht ganz, weil ich natürlich immer mit Employer Branding zu tun habe, weil ich das von Berufswegen mache, ja. Aber generell als Speaker ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung. Und was ich auch stark fordernd fand und immer noch finde, ich werde nicht nur oder bin nicht nur auf Kongressen unterwegs, sondern auch oftmals gebucht von Unternehmen, großen Konzernen manchmal, die dann hunderte HR-Menschen zu einem HR-Day oder ähnlichen zusammenholen und die wollen dann eine inspirierende Keynote haben. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch einmal, ich würde fast sagen, den Fehler gemacht, mich so ein bisschen vor den Karren des Auftraggebers spannen zu lassen, der eine Botschaft seinen Mitarbeitenden übermitteln wollte. Und dann haben wir versucht, diese Keynote so zu biegen, dass am Ende diese Call to Action im Sinne dieses Auftraggebers war. Und es war tatsächlich, also ich habe jetzt ganz bewusst den Begriff verbiegen, weil es hat so gar nicht reingepasst, ja. Mhm. Ich bin ja auch niemand, der dann so ein Slide-Präsentator ist und irgendwie so eine Schulung da hält. Das ist ja eine ganz andere Rolle. Sondern die Leute wollen auch ein bisschen Spaß haben, die wollen gechallenged werden, die wollen unterhaltsame Keynotes haben, ja, dass sie sagen, boah, das war cool. Ja, klar, so wollen die auch was mitnehmen und lernen, aber ich bin eben nicht der Trainer, der Inhalte vermittelt. Und das habe ich gelernt, dass ich das nicht mehr machen werde und da würde ich auch tatsächlich ablehnen, wenn jemand sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber wir gehen mit Ihrer Ansicht nicht ganz einher, wir hätten es gerne anders, ja, und können Sie nicht die Botschaft so und so bringen, weil unsere Mitarbeitenden sollen dann zukünftig das und das machen. Da bin ich mittlerweile etwas ein gebranntes Kind.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht, ich überlege gerade auch so für unsere ZuhörerInnen, wenn sich jemand jetzt auch die Frage stellt, so, boah, hätte ich irgendwie auch Bock drauf, hast du da Tipps, wie man sich da positionieren kann, um auch als Speaker bin auch in Unternehmen als Impulsgeber sichtbarer zu werden. Wie bist du da die ersten Schritte gegangen? Wie bist du an so Aufträge gekommen?
Die Frage ist ja immer, warum will jemand sowas machen? Ja, und dann Ruhm und Ehre. Kommt. Ja, das ist das eine, Ruhm und Ehre. Und andere sagen, hey, wenn ich dann mal so sehe, was so große Speaker für Honorare aufrufen, ja, ich meine, ich bin jetzt auch kein günstiger Speaker mehr, dass man sagt, das leistet sich jetzt einfach ein Unternehmen so. Das sind völlig verschiedene Antriebe. Aber ich glaube, das Wesentliche ist erstmal, dass du tatsächlich Ahnung hast und eine Botschaft und ein Thema, für das du stehen kannst. Ja, also diese Glaubwürdigkeit, die würde ich immer ins Zentrum setzen. Ich erlebe zusätzlich aber auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich muss mich gar nicht in Themen reinfriemeln, ich mache einfach eine richtig coole Show. Ja, und die sind auch erfolgreich. Und manchmal, gerade bei diesen ganz großen Speaker-Agenturen, da habe ich so das Gefühl, da treten Menschen auf mit Themen, die sie als doch auch ganz coole und starke Show dann verkaufen können. Fachlich, inhaltlich ist da aber nicht viel dran. Und deswegen sage ich ja, was will ich denn wirklich machen? Ja, also wenn ich, du sagst jetzt Fortune and Fame, ich Geld verdienen will und will irgendwie auf der Bühne stehen und vielleicht auch bewundert werden, dann kann ich durchaus auch den zweiten Weg gehen. Ich für mich sage immer, ich nehme manchmal Dinge lieber nicht an oder gehe in irgendein Umfeld nicht rein, weil ich will mit Inhalten wirken, ja. Und das soll qualitativ hochwertig sein. Oder wenn ich auch zu einem Thema mal nichts sagen kann und sage, puh, habe ich auch gemacht schon, ja, bin ich da aufgetreten und ich habe gemerkt, wie wenig ich mit mir selbst dann zufrieden bin. Auftraggeber war total zufrieden, aber ich habe gemerkt, da sind jetzt so Dinge, da rede ich jetzt über etwas, was ich nicht spüren kann, was ich nicht selber erlebt habe, wo keine eigene Erfahrung drin ist, ja, wo ich so ein bisschen was zusammengebaut habe, ja, und das eben ist eben nicht mein Weg und da muss man sich entscheiden, warum macht man das Ganze und dann geht man den einen und kann auch den anderen Weg gehen.
Mhm. Du hast eben von Speaker-Agenturen gesprochen. Bist du da auch bei bestimmten Agenturen gelistet und darüber kommen die Aufträge oder so ist dann, also ich kann mir vorstellen, mittlerweile bei dir wahrscheinlich auch sehr viel über Empfehlungen, aber ich frage mich so für die ersten Schritte, würdest du da so Speaker oder ich weiß nicht, ob so richtig Speakerinnen, ich glaube, habe ich auch mal gesehen, extra für Frauen Agenturen gibt, wo du sagst so, ey, ja, das ist irgendwie ein guter Weg, vor allem um die ersten Schritte zu gehen?
Das kann man sicherlich machen mit den Agenturen. Ich bin jetzt bei zweien gelistet, aber auch eher durch Zufall. Man muss natürlich immer wissen, ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, wirklich wie so ein klassischer Speaker oder eine Speakerin, die ihr Geld damit verdient, jetzt ein-, zweimal in der Woche unterwegs zu sein irgendwo, ja. Ich habe ganz begrenzte Kapazitäten, 30 Tage Urlaub quasi, ja, davon möchte ich auch wirklich Urlaub haben. Und dann gebe ich immer so ein gewisses Kontingent, sei es vielleicht mal 10 Tage oder 5 Tage manchmal nur hier rein ins Thema Speaking. Das heißt, ich suche mir dann das selber aus. Für den Einstieg, wenn jemand das möchte, würde ich als allererstes sagen, die klassischen Konferenzen, auf die man so gehen kann, selber besuchen, Kontakte dort knüpfen mit Veranstaltern, ein eigenes Medium entweder selber im Sinne eines Blogs, eines Podcasts oder ähnliches pflegen, also quasi eine gewisse Sichtbarkeit schon selber aufbauen. LinkedIn, ganz wichtig, auch nutzen als relevanten Kanal und erstmal versuchen, darüber aktiv zu werden. Was auch eine Möglichkeit ist und man will vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und die HR-Szene ist genau das Richtige. Ich habe ein Podcast-Format, das hast du vorhin schon genannt, Your HR Stage, das irgendwie genau auch so einen Eintritt schaffen kann. Ja, das heißt, man wird dann gefeatured, hat eine gewisse Sichtbarkeit. Aber dass man natürlich am Ende selber liefern muss, ist klar. Ja? Aber man hat zumindest schon mal eine Möglichkeit, auch in diesem Podcast-Format dann sich selber zu zeigen, ne? Mit dem, was man kann, wie man es kann und vielleicht auch so ein bisschen Sympathie und Kompetenz ausstrahlen. Ja.
Ach cool, ja, total spannend. Weil wir es hatten, du hast ja auch gesagt, ne, so Employer Branding ist ja vor allem dein Thema. Und ich finde, das ist ja auch sowas, es kann ja auch mittlerweile schon echt so ein Buzzword sein, alle reden irgendwie darüber, ne, so die Arbeitgebermarke, Employer Branding muss stimmen, EVP, also was ist da ja irgendwie alles gibt, wo man mal hingucken sollte.
Ja.
Was ist denn dein Gefühl oder auch so deine Expertise, nicht nur Gefühl, am Ende wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, was hat sich für dich am stärksten in dem Bereich gewandelt? Wo siehst du die größten Änderungen im Bereich Employer Branding?
Gewandelt hat sich aus meiner Sicht, dass mittlerweile aufgrund dieses Begriffs Fachkräftemangel, ja, der ja auch überall penetriert wird in den Medien, alle gesagt haben, du musst Employer Branding machen. Ja? Du brauchst eine Arbeitgebermarke und da ist auch ein großer Markt für Dienstleister entstanden. Das heißt, da passiert viel. Das ist so in gewissem Rahmen der Trend. Ich glaube aber, dass man sehr stark unterscheiden muss zwischen dem Aufbau dieser Arbeitgebermarke, also was gebe ich mir für Werte auf Basis dessen, was tatsächlich da ist. Da muss ich ja sehr viel mit dem Unternehmen und im Unternehmen erstmal arbeiten. Und da werden auch ganz häufig aus meiner Sicht Fehler gemacht, dass man mit Kampagnen draußen schon aufsetzt und sich intern irgendein Bild überstimmt, weil man sagen will, dahin wollen wir uns entwickeln. Ja, das ist die tolle Arbeitgebermarke, aber wir sind letztendlich noch wo ganz anders unterwegs. Und der eigentliche Clou wäre für mich, dass man das Ganze nicht so in die Werberichtung zieht, weil Employer Branding ist keine Unternehmens- oder Arbeitgeberwerbung, sondern eher als, wie schaffen wir es, Einblicke ins Unternehmen zuzulassen und damit man uns so sieht, wie wir sind. Ja, und das bedeutet aber auch wegzugehen von einem Greenwashing oder ähnlichem, sondern auch zu sagen, wo haben wir denn Handlungsfelder, bei denen wir nicht so gut sind? Wie können wir denn Themen, für die wir auf Kununu oftmals quasi, ja, Kick-in-Ass-Bewertungen nenne ich sie immer ganz gerne, erhalten. Wie können wir denn da besser werden? Ja, also wie kann ich Menschen systematisch einen Blick ins Unternehmen geben, so wie er ist? Und das muss ich mir überlegen, ob ich da mutig genug bin oder ob ich lieber sage, naja, wir machen das klassische Employer Branding, ne? Wir bauen eine Marke auf und die rollen wir dann aus in dem Sinne, dass in allen Marketingkanälen das immer nur in diese Richtung alles gespielt wird. Ja, da würde ich sagen, das funktioniert bei Corporate Brands, bei Produkten unheimlich gut. Beim Thema Arbeitgeber wäre ich da etwas anders unterwegs.
Da sprichst du meinem Recruiting-Herz sehr aus der Seele, weil das natürlich das Thema ist, was ja dann spätestens da in den Interviews immer wieder aufploppt. Ne? Die Leute kommen mit einer entsprechenden Erwartung, man ist in den Gesprächen. Und spätestens, auch wenn man es da vielleicht noch irgendwie verkauft, wenn man es dann verkaufen möchte, aber es teilweise gar nicht der Realität entspricht, wenn die Leute dann starten und feststellen, das ist ja hier doch irgendwie alles ganz schön anders, dann hast du halt spätestens zu dem Zeitpunkt ein Retention-Thema. Und deswegen verstehe ich das oftmals gar nicht, warum man dann so viel, vor allem auch Budget, in Kampagnen irgendwie reinkippt, anstatt das Geld ja auch intern erstmal zu nehmen, um sich da wirklich mal damit auseinanderzusetzen, damit es dann auch wirklich Hand und Fuß hat. Weil damit hast du ja viel bessere Hebel. Das ist echt, deswegen finde ich es gerade so schön, was du sagst, weil das, ja. Also denke ich, ja, bitte mach das doch mal alle so.
Ja, definitiv. Und ich habe ja auch dazu ein Fachbuch geschrieben, den Praxisleitfaden Erfolgreiche Personalgewinnung für KMU. Und in dem Rahmen so eine kleine Erfolgsformel damit reingenommen. Und die lautet, der Erfolg in der Personalgewinnung ist das Produkt, also wirklich auch rein rechnerisch, aus Attraktivität mal Sichtbarkeit. Und wenn ich mich jetzt eben nur auf Sichtbarkeit fokussiere, habe aber dann dieses Thema Attraktivität, spätestens, wie du gesagt hast, im Vorstellungsgespräch, vielleicht sogar schon früher, dass ich mit einer Erwartung komme, aber die ist doch gar nicht attraktiv, weil ich sehe, das ist alles nicht so, dann habe ich diesen Faktor auf Null gesetzt und dann ist mein gesamtes Geld, was ich ausgegeben habe für Sichtbarkeit, ist Null. Und umgekehrt, wenn ich ein hochattraktiver Arbeitgeber bin, aber nicht an meine Zielgruppe rankomme, ja, weil ich sage, ich habe kein Budget dafür und vermisse aber oder verkenne aber, dass das Budget gar nicht notwendig ist, sondern dass so Themen wie Corporate Influencing, die eigenen Mitarbeitenden als Markenbotschafter, PR, Pressearbeit, Offline-Arbeit, LinkedIn, wenn ich das alles mit reinnehme, sage ich, so viel Budget braucht es eigentlich gar nicht. Ich kann an dieser Sichtbarkeit arbeiten und wenn ich das Budget habe, dann nehme ich eine Agentur, alles gut. Ich muss aber an beidem arbeiten. Also Erfolg ist Attraktivität mal Sichtbarkeit.
Ja, gehe ich total mit. Wenn du da sogar schon ein Buch zugeschrieben hast, Stefan, was würdest du unseren ZuhörerInnen denn empfehlen, wenn jetzt jemand gerade frisch das Thema Employer Branding auf den Tisch bekommen hat? Was sind so deine ersten 2, 3 Schritte, wo du sagst, ey, damit starte mal, dann kann das auch was werden?
Das ist total toll, dass du sagst, auf den Tisch bekommen hat, weil ich würde als allererstes fragen, wer hat denn dieses Thema auf den Tisch gelegt? Ja. Hat es ein Experte, Expertin direkt in HR platziert oder vielleicht irgendein Berater nach dem Motto, okay, wir müssen was tun? Oder kommt das Ganze auch schon aus dem Top-Management? Also wird es bereits als Top-Down-Auftrag verstanden? Weil dann ist die Welt vergleichsweise einfach, weil dann sagt man, okay, wir können gerne so mal ein Konzept machen, wir arbeiten dran, wir brauchen aber in dem Fall wahrscheinlich etwas Ressource, wahrscheinlich auf jeden Fall Zeit, Geld, möglicherweise auch, aber zumindest wir brauchen Ressource, dann geht es leichter. Kommt dieser Auftrag aber quer rein und die Unternehmensleitung weiß davon noch nichts, dann wäre der erste Schritt überhaupt erstmal, sich sozusagen den Auftrag zu holen, intern im Unternehmen, ja, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen alles aufzuwühlen, weil natürlich muss ich erstmal fragen, wer sind wir denn überhaupt? Was macht uns denn aus? Warum sind denn die Menschen hier bei uns im Unternehmen? Warum sind welche glücklich? Warum sind manche unzufrieden? Das muss ich alles rauskriegen. Und wer da keine Lust hat, dass da plötzlich Staub aufgewirbelt wird, um es mal ein bisschen bildlich zu sprechen, ja, dann wird das Thema scheitern. Also du brauchst Menschen im Boot, die entscheidungsfähig und willig sind, damit dieses Thema überhaupt starten kann.
Ja, das dachte ich auch, ne? Man muss am Anfang natürlich immer verstehen, was sind hier eigentlich so meine Leitplanken. Und was ich so schön finde, ist auch so die Fragen, die du eben genannt hast, ne? So die Zielgruppe verstehen. Weil was ich immer so spannend finde, ist, wenn es so vor allem Produktunternehmen sind, die sind oftmals sehr stark darin zu verstehen, wer die Produkte kauft, Zielgruppe, verstehen, ne? Es gibt eine Marketingabteilung, da geht man immer rein mit Umfragen, ist da super gut vorbereitet. Wenn wir dann aber mehr an die People-Themen denken, und das kann sowohl im Recruiting sein, als jetzt auch im Bereich Employer Branding, da mal mit den Leuten zu sprechen, die es wirklich betrifft, das wird so oft vergessen, was ich irgendwie immer gar nicht verstehe. Aber ich denke, ihr macht das doch in anderen Bereichen auch, eine Zielgruppenanalyse. Das heißt, redet doch mit den Leuten, um die es geht. Also weil auch, ich denke manchmal im Recruiting, ich kann mir jetzt natürlich irgendwas in meinem stillen Kämmerlein überlegen, wo ich denke, das ist super, dann finde ich das so. Aber ob das die Zielgruppe so findet, vielleicht bin ich komplett daran vorbei. Also immer mit den Leuten reden, das ist für mich so eines der wichtigsten Dinge, die ich so irgendwie im Laufe meiner Karriere für mich lernen durfte.
Ja, absolut. Und jetzt, um vielleicht mal ein bisschen ein drastisches Beispiel zu machen, wenn ich aus dem Produktmarketing ein Produkt habe, wie sagen wir mal einen Turnschuh, ja, und ich will diesen verkaufen, dann werde ich natürlich so viel Emotionen rund um diesen Turnschuh aufbauen, dass die Superhelden diesen tragen, ja, die Top-Sportler, dass der absolut cool ist. Und ich werde auch nur Positives über diesen Schuh, dass der, wenn der einen halben Tag getragen ist, wahrscheinlich aufgrund der Materialien total das Stinken anfängt, ja, und man den vor der Tür lagern muss, weil man den in seinem Flur nicht aushält, darüber wird man niemals reden. Jetzt, wenn du aber an Arbeitgeber denkst, dann ist so eine Strategie, ich rede jetzt nur über die positiven Dinge, ja, ich freue mich nur über 5-Sterne-Bewertungen auf Arbeitgeberportalen und die 1-Sterne-Bewertung, da fange ich plötzlich an und will die löschen lassen, ja, weil ich sage, das geht halt nicht, das passt nicht zu dieser Produktwerbung, ja, ich kann da nichts Negatives zulassen, dann mache ich einen riesen Fehler, weil ich muss mich auch mit diesen dunklen Seiten beschäftigen, weil am langen Ende sind die ja da. Das heißt, die Menschen, die ich gewinnen will, die müssen damit klarkommen, weil wenn sie nicht klarkommen, dann verliere ich sie wieder. Ja, und das ist eben dieser große Unterschied zwischen Produktmarketing und Personalmarketing.
Ja, es ist total richtig. Und es hilft ja am Ende auch, wenn man das Feedback bekommt, zu verstehen, wo muss ich vielleicht doch mal im Unternehmen was anders machen. Und ich finde auch, manchmal ist es ja auch gar nicht ein richtig oder falsch, gut oder schlecht. Also es kommt natürlich auf das Feedback drauf an. Aber es hilft ja auch, den Menschen ein Bild zu geben, passe ich da rein in das System oder nicht? Weil das ist ja sehr divers und unterschiedlich. Und wenn da eine hohe Bandbreite ist, kann ich natürlich besser für mich nochmal da so eine Einordnung stattfinden lassen, finde ich immer ganz
persönlich. Absolut, richtig. Und da ist jetzt nochmal dieser schöne Ansatzpunkt, gut, dass wir nochmal drauf kommen, dass jetzt Cultural Fit nicht zwangsläufig gegen Diversity sprechen muss, ja. Natürlich tun wir uns oftmals leichter, wenn alle ähnlich und gleich denken. Aber jetzt mal unabhängig von Diversity-Dimensionen, wenn man mal nur an Systeme wie Arbeitspräferenzen denkt, da ist es doch gut, dass es nicht überall nur Stefan Schellers gibt, ja, die am liebsten irgendwo auf Bühnen stehen, die Menschen begeistern, die kommunizieren, sondern dass es auch Leute gibt, die sagen, hey, ich mache auch mal die Buchhaltung oder ich organisiere das für dich, ja, weil du gar nicht so systematisch da dran bist. Du flatterst dann hier und flatterst da, ja. Das ist weder das eine besser als das andere, sondern es macht ja gerade aus, dass du dann hinterher sagst, der Zweck des Business, den können wir mit diesem Team oder das, was das, die Aufgaben des Teams, die können wir bestmöglichst erledigen, ja. Und wenn wir dann merken, ja, vielleicht brauchen wir tatsächlich mal eine Person, die uns ein bisschen kitzelt, so eine Art Risikomanagerin, ja, dann brauchen wir genau das. Und dann kannst du das als divers bezeichnen oder auch nicht. Aber wichtig ist, sich so ein bisschen davon zu lösen und nicht zu sagen, Cultural Fit bedeutet zwangsläufig alles in gleich, ja. Dann wird es auch nicht funktionieren.
Ja, gehe ich total mit. Ich muss gestehen, ich habe gerade irgendwie noch so viele Themen in meinem Kopf und merke aber bei der Zeit, wir kommen schon langsam zum Ende und habe noch eine Abschlussfrage für dich, ein bisschen Zukunftsvision. Wenn du die Möglichkeit hast, dir eine HR-People-Welt nach wirklich deinen Vorstellungen zu gestalten, wie würde diese perfekte Arbeitswelt für dich aussehen?
Oha, das ist jetzt eine global-galaktische Frage, sehr spannend. Also ich bin kein Fan von Employee First, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist mir too much. Ich finde Customer First tatsächlich besser und ich glaube auch nicht, dass nur wenn Mitarbeitende zufrieden sind, automatisch man leistungsfähiger ist. Von daher eine schöne Balance zwischen diesen beiden Themen wäre mir wichtig. Mir wäre wichtig eine hohe psychologische Sicherheit. Das heißt, dass ich im Unternehmen auch über negative Dinge sprechen kann, dass es erlaubt ist, auch damit vielleicht mal nach außen zu gehen und zu sagen, ja, natürlich sind wir nicht perfekt. Was sind wir denn für ein Unternehmen mit x-tausend Mitarbeitenden, wo wir glauben, dass wenn Menschen zusammenkommen dass, und Prozesse wirken, dass die perfekt sind? Das wird doch nie der Fall sein. Ja, also lass uns das auch als unperfekt gelten. Dann ein HR-Bereich, der sehr, sehr businessnah gesetzt ist, also keine Expertise, die rein auf HR-Wissen basiert, sondern Menschen, die aus dem Vertrieb kommen, die KundInnen extern kennen und dann in den HR-Bereich wechseln, Menschen, die Marketingwissen einbringen, rechtliches Wissen, Datenschutzwissen, was auch immer. Ich glaube, da ist noch sehr viel zu holen. Und wenn man dann mal sagt, und wie arbeiten wir, dann zu einem hohen Grad, ich will es nicht sagen Selbstorganisation, weil da bin ich auch kein maximaler Fan davon, aber zumindest die Chance zu haben, Arbeits- und Rahmenbedingungen mitzubestimmen, also mit relativ flexiblen Möglichkeiten für Mobile Work, mit einem ganz starken technischen Know-how, wo Prozesse durchdigitalisiert sind, wo sie durchdacht sind, also nicht Offline-Prozesse mal schnell online in einem Tool abgebildet werden und dann muss man sich quasi danach richten, weil das Tool halt nur das so und so kann, sondern die optimale Welt wäre tatsächlich, dass man einen gewissen Grad an Automatisierung hat, überall dort, wo auch langweilige Tätigkeiten da sind, wo HR auch nicht wirken kann, sondern einfach nur funktionieren muss, so dass wir HR letztendlich denken als aktive Network-Community, die sich ständig weiterbildet, die an den Themen dran ist und die auch richtig Spaß dabei hat, auch Business-Themen mit voranzubringen. Also raus aus dieser, wir sind Cost-Center oder nur Unterstützer, hin zu einem, wir sind echt wertschöpfender Faktor im Unternehmen. Das wäre für mich so die ideale HR-Welt.
Bin dabei. Klingt gut. Ich finde wirklich so auch, dieser Gedanke, das ist ja ganz oft so, ne? HR als Dienstleister, Service Center intern, wirklich so da ins Machen, ins Gestalten kommen, also so vom Verwalten ins Gestalten, hatte, glaube ich, die Christine Kannenberg mal auch in einem Podcast hier gesagt, das fand ich so schön, vom Verwalten ins Gestalten, das ist bei mir total hängen geblieben, weil ich denke, ja, so das ist es ja, was es am Ende irgendwie ausmacht und wie man dann auch was bewirken kann.
Genau.
Sehr schön, Stefan. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für deine Zeit und für die ganzen Einblicke, die wir bekommen konnten. Das war wirklich schön, dass du hier warst.
Das hat mich auch gefreut, ja. Hätten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde sprechen können, ne?
Locker. Also wie gesagt, ich habe noch meine Themen, aber ja. Das heißt ja nicht, dass es nicht nochmal dazu kommt.
Wenn ihr mich nochmal einladet, gerne auch das, ja.
Bestimmt. Und dann natürlich auch noch an unsere ZuhörerInnen. Schön, dass auch ihr heute wieder mit dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal bei Let's Talk People.